Lesepause.
Hallo zusammen. Ich möchte euch heute einen Auszug aus Peter Wohllebens Das Seelenleben der Tiere vorlesen. Peter Wohlleben war Förster und vermittelt in seinen Büchern einen anderen, neuen Blick auf die Natur, in die der Mensch eingebunden ist und etwa nicht als isolierte Art außerhalb der Naturphänomene steht. Und ebenso wenig kann der Mensch ausschließlich Intelligenz, Bewusstsein und Gefühle für sich allein beanspruchen. Das wird im Kapitel Schwarmintelligenz deutlich. Staatenbildende Insekten betreiben Arbeitsteilung. Schon früh wurde von Wissenschaftlern der Begriff Superorganismus geprägt, bei dem jedes Individuum nur Teil eines großen Ganzen ist. Im Wald sind die typischen Vertreter dieser Richtung die rote Waldameise. Diese bauen gewaltige Hügel. Der größte, den ich je in meinem Revier gefunden habe, hatte einen Durchmesser von 5 Metern. Im Inneren sitzen meist mehrere Königinnen, die Eier legen und so das Volk erhalten. Umsorgt werden sie von bis zu einer Million Arbeiterinnen. Letzte der sogenannten Sozialkasten sind die geflügelten Männchen, die zur Paarung mit den Königinnen ausfliegen und danach sterben. Den Arbeiterinnen ist mit bis zu 6 Jahren schon ein für Insekten außerordentlich langes Leben beschieden. Doch die Königinnen stellen das mit bis zu 25 Jahren noch weit in den Schatten. Wörtlich allerdings nicht, denn so ein Ameisenvolk braucht Sonne, damit es auf Betriebstemperatur kommt. Daher ist es in lichten Nadelwäldern zu Hause. Waldameisen konnten sich in Mitteleuropa mit dem bevorzugten Anbau von Fichten und Kiefern weit über ihren natürlichen Lebensraum hinaus verbreiten. Dass sie unter Schutz gestellt wurden, liegt weniger an ihrer Seltenheit als vielmehr an ihrem Ruf als Waldpolizei. Sie sollen Förstern helfen, lästige Schädlinge wie etwa Borkenkäfer oder Schmetterlingsrauben loswerden, was die rot-schwarzen Insekten allerdings nicht im geringsten interessiert. Sie fressen neben den genannten selbstverständlich auch geschützte, sehr seltene Arten. Unsere Kategorie von nützlich oder schädlich sind ihnen unbekannt. Aber das schmälert nicht im Mindesten die Faszination, die von so einem Tierstand ausgeht. Ihre Verwandten, die Bienen, leben ähnlich und sind besonders gut erforscht. Sie haben ebenfalls eine strenge Arbeitsteilung, die ihnen in die Wiege gelegt wird. Da wäre die Königin, die sich aus einer normalen befruchteten Larve entwickelt und während andere Bienenbabys mit einer Mischung aus Nektar und Pollen ernährt werden, erhalten Larven, aus denen einmal eine Majestät schlüpfen soll, einen speziellen Futtersaft, das Gelée Royale. Es wird in Futterdrüsen der Arbeiterinnen hergestellt und während normale Larven sich innerhalb von 21 Tagen zum fertigen Insekt entwickeln, bringt die Turbo-Diät schon nach 16 Tagen eine neue Königin hervor. Diese reist nur einmal in ihrem Leben. Es ist der Hochzeitsflug, bei dem sie sich mit den Drohnen, den männlichen Bienen, paart. Nach ihrer Rückkehr in das Volk legt sie für den Rest ihres Lebens, 4 bis 5 Jahre, Tag für Tag bis zu 2000 Eier, unterbrochen nur durch eine kurze winterliche Pause. Die Arbeiterinnen wiederum schuften ihr ganzes kurzes Leben lang. So kümmern sie sich in den ersten Tagen nach dem Schlupf um die versorgenden Larven, nach 1,5 Wochen dann auch um die Lagerung und Umformung des Nektars zu Honig und erst nach knapp 3 Wochen dürfen sie hinaus auf die Wiesen und Felder, um noch für 3 weitere Wochen Honig zu sammeln. Dann sind sie abgearbeitet und sterben. Lediglich die Winterbienen, die in einer eng zusammengekuschelten Traube um die Königin herum auf das nächste Frühjahr warten, werden etwas älter. Die Drohnen wiederum haben nur die Aufgabe, die Königin zu befruchten und weil das nur einmal vorkommt und die wenigsten von ihnen eine Chance bekommen, lungern sie die meiste Zeit faul herum. Es ist also alles fest vorprogrammiert, bis in die kleinsten Abläufe. Bienen geben über Tänzer im Inneren des Stocks Informationen über Nektarquellen und ihre Entfernung weiter, verarbeiten den Nektar zu Honig, indem sie ihm Drüsensäfte hinzufügen und das Gemisch auf ihren winzigen Zungen trocknen. Sie schwitzen Wachs aus und formen daraus kunstvoll Waben. Zwar wurden diese Leistungen von der Wissenschaft gewürdigt, aber da so kleine Insektenhirne ihrer Meinung nach unmöglich zu Höchstformen auflaufen können, tat man das alles als eine Art Superorganismus ab. Die kognitiven Leistungen wurden als Schwarmintelligenz bezeichnet und in einem solchen Organismus wirken alle Tiere derart zusammen, dass ihre Leistungen mit den Zellen eines viel größeren Körpers zusammenwirken. Während das einzelne Tier als relativ dumm betrachtet wird, ist das Zusammenspiel der verschiedenen Abläufe sowie die Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize in der Summe doch als intelligent zu bewerten. Dem Individuum wird mit einer solchen Betrachtungsweise das Individuelle abgesprochen. Es wird auf einen Baustein als Puzzleteil reduziert. Folgerichtig heißt ein Bienenvolk in der alten Fachsprache der Imker auch der Bienen. Man spricht vom Volk, also einem einzigen Wesen. Wie wir Menschen das sehen, ist den kleinen Fliegern allerdings völlig egal. Und seit ich Bienen halte, weiß ich auch, dass diese Sicht falsch ist. Denn in den Köpfchen geht sehr viel mehr vor. So können sich Bienen durchaus Personen merken. Wer sie ärgert, wird angegriffen. Wer sie in Ruhe lässt, kann sich deutlich näher an sie heranwagen. Professor Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin hat noch ganz andere erstaunliche Dinge herausgefunden. Junge Bienen, die zum ersten Mal den Stock verlassen, nutzen die Sonne als eine Art Kompass. Mit ihrer Hilfe entwickeln sie eine innere Landkarte rund um ihr Zuhause und merken sich darin die Flugrouten. Kurz, sie haben eine Vorstellung davon, wie es um sie herum aussieht. Damit ähneln sie uns in der Orientierung, denn eine solche innere Landkarte besitzen auch wir Menschen. Doch das war noch nicht alles. Mittels des Schwänzeltanzes, den zurückkehrende Arbeiterinnen ihren Artgenossen vorführen, zeigen sie die Ergiebigkeit, Richtung und Entfernung zur Nektarquelle an, etwa einen üppig blühenden Rapsfeld. Randolf Menzel und seine Mitarbeiter sorgten dafür, dass die Nektarquelle beseitigt wurde. Nun kamen die frustrierten Bienen zurück und holten sich bei anderen Arbeiterinnen, die an einem anderen Ort Blüten entdeckt hatten, über deren Tanz neue Koordinaten. Doch die Forscher beseitigten auch diese zweite Quelle, was weitere frustrierte Rückkehrer bedeutete. Menzel beobachtete aber noch etwas ganz anderes. Es gab Bienen, die versuchten es ein zweites Mal an der ersten Stelle, und als sie merkten, dass dort immer noch nichts zu holen war, flogen sie schnurstracks zum zweiten Ort. Doch wie soll das funktionieren? Über den Schwänzeltanz hatten sie ja nur die Entfernung und Richtung vom Bienenstock aus gesehen, mitgeteilt bekommen. Die einzige Erklärung ist die, dass die Tierchen mit Informationen für die zweite Stelle sinnvoll verwendeten, um diese von der ersten aus zu finden. Man kann auch sagen, sie haben sich erinnert, nachgedacht und dann eine neue Route entwickelt. Die Schwarmintelligenz kann ihnen dabei herzlich wenig helfen. Nein, es ist ihr eigenes kleines Köpfchen, das diese Gedanken hervorbringt. Und noch ganz andere. Denn indem sie die Zukunft plant, über Dinge nachdenkt, die sie noch nicht gesehen hat, ihren Körper in diesem Zusammenhang wahrnimmt, ist sie sich ihrer selbst bewusst. Die Biene weiß, wer sie ist, sagt Adolf Menzel. Und dazu braucht sie keinen Schwarm.